Bildung bewegt. Der Podcast.
Bildung bewegt. Der Podcast, der inspiriert. In jeder Folge erwarten euch spannende Gespräche mit Gästen aus den verschiedensten Bereichen der Bildungswelt. Wir teilen beeindruckende Lebensgeschichten, stellen innovative Projekte vor und zeigen, wie Bildung Veränderungen bewirken kann. Ob aus Unternehmen, Politik, Wirtschaft oder direkt aus dem Bildungsalltag, hier kommen Menschen zu Wort, die Bildung leben und gestalten. Mein Name ist Daniela Mietke und ich freue mich auf inspirierende Gespräche mit unseren Gästen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Unser Gast ist Professor Dr. Rolf von Lüde, Wissenschaftler und engagierter Gestalter gesellschaftlicher Entwicklungen. Seit 1995 prägt er als Universitätsprofessor für Soziologie im Fachbereich Sozialwissenschaften die Forschung und Lehre an der Universität Hamburg. Seine Expertise reicht von Arbeit, Bildung und sozialem Wandel über Organisationsentwicklung und Governance-Strukturen von Universitäten bis hin zu Finanzmärkten. Als international geschätzter Forscher und Brückenbauer zwischen Wissenschaft und Gesellschaft engagiert er sich zudem seit Jahrzehnten leidenschaftlich für Demokratie und Bürgerbeteiligung. Wir sprechen heute mit Professor Dr. Rolf von Lüde, der gesellschaftliche Veränderung nicht nur erforscht, sondern über Jahrzehnte hinweg aktiv gestaltet hat. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Zum Einstieg ins Thema. Viele Menschen denken bei Finanzmärkten an die Börse. Sie sagen aber, Finanzmärkte prägen längst unseren Alltag. Woran merken wir das?
Das ist richtig. Die Börse gilt als Kulminationskern der Finanzmärkte. Aber Finanzmärkte prägen unseren Alltag auf vielfältige und oft unsichtbare Weise. Sie beeinflussen fast jeden Aspekt unseres wirtschaftlichen Lebens. Wenn man aber zurückdenkt, früher war das eine Angelegenheit nur für Profis. Als ich ein kleiner Junge war und bei meinen Großeltern am Abendbrotstisch saß, dann hörte ich im Radio Nachrichten von der Börse, die mir sehr seltsam vorkommen. Das klang so: BASF plus 0,1, Bayer 0,2, höchst minus 0,1. Und ich konnte es nicht wechseln, bekam auch keine Erklärung dafür. Wenn wir das uns heute ansehen, dann ist jeden Abend vor der Tagesschau ein kurzer, dreiminütiger, glaube ich, Beitrag, mindestens dreiminütig, zur Börse, zu den Kursentwicklungen und zu den wirtschaftlichen Hintergründen. Und auch in den Nachrichten spielt es eine viel stärkere Rolle. Wenn man sich danach fragt, wie denn die Finanzmärkte unser alltägliches Leben beeinflussen, dann sind Zinssätze und Kredite vielleicht das offensichtlichste Beispiel. Die Zentralbanken und die Finanzmärkte bestimmen, welche Zinsen Banken für Hypotheken, Autokredite oder Konsumentenkredite verlangen. Wenn die Märkte, die Finanzmärkte erwarten, dass die Inflation steigt, dann erhöhen sich bereits die Zinssätze. Und plötzlich wird ein Hauskauf teurer oder der Sparplan bringt weniger Rendite. Oder wir denken an die Rohstoffmärkte. Das ist ganz aktuell, etwa für Öl, Getreide oder Metalle. Denken Sie an die seltenen Erden. All das wird stark von Finanzspekulationen beeinflusst. Diese Preise durchlaufen eine ganze Lieferkette. Ölpreise beeinflussen die Benzinkosten an der Tankstelle. Das erleben wir gerade alle. Im Augenblick vielleicht ein wenig zurückgehend. Aber auch das ist eine Reaktion der Finanzspekulation. Getreidepreise wirken auf Lebensmittelkosten und Kaffeepreise sind nicht nur von den Ernten abhängig. Wichtiges Beispiel: der Immobilienmarkt. Finanzmärkte regulieren, wohin Kapital in Immobilien fließt. Günstige Kredite treiben die Immobilienpreise. Davon werden die Mieten und die Eigentumskosten schwer beeinflusst. Oder denken wir an den Arbeitsmarkt und das Wirtschaftswachstum. Wenn die Zinsen steigen, werden die Investitionen teurer, werden aufgeschoben und unterbleiben ganz. Und das Wirtschaftswachstum leidet, weniger Leute finden Beschäftigung. Und nicht zuletzt, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, die Altersvorsorge. Ein wichtiges Thema, gerade auch in der politischen Diskussion, weil das eine so lange Perspektive hat, jedenfalls für junge Leute, dass es ganz schwer ist, darüber Prognosen anzustellen. All das beeinflusst unseren Alltag durch die Finanzmärkte.
Ja, das ist sehr komplex, das haben Sie jetzt sehr anschaulich dargestellt. Wann haben Finanzmärkte begonnen, so stark in unser tägliches Leben hineinzuwirken?
Das geht schon in den 1960er und 70er Jahren los, aber nicht bei uns, sondern in den USA. Dort ist es auch zum ersten Mal wissenschaftlich ausgearbeitet. Sweezy ist einer der Autoren, die damit sehr, sehr früh begonnen haben. Das hängt daran, dass in den USA und auch in Kanada ein völlig anderes Rentensystem vorherrscht. Die Social Security, das ist die staatliche Grundrente, wird nicht als Generationenvertrag verstanden, sondern ist als Versicherungsprinzip angelegt. Ja. Der entscheidende Unterschied zu Deutschland: Amerikaner müssen sich selbst um ihre Altersvorsorge kümmern, da die Social Security allein nicht zum Leben ausreicht.
Ja.
In Deutschland demgegenüber haben wir ja den Generationenvertrag und die Kapitalmarktabhängigkeit ist sehr gering, während sie in den USA sehr hoch ist. Vielleicht ein kurzes Beispiel. Ein Kollege von der Universität der UBC in Vancouver, der erzählte mir mitten in der Finanzkrise: Hör mal, Rolf, ich habe gerade erfahren, dass meine Pension 20% niedriger ausfällt, als ich erwartet hatte. Das lag daran, dass in der Finanzkrise die Kurse mächtig eingebrochen waren und der Pensionsfonds, der für auch für ihn, wie für alle Kollegen an der Universität, die Altersvorsorge sichern sollte, der litt natürlich darunter so massiv, dass die Versprechen für die Rente um 20% niedriger ausfielen. In Deutschland setzte diese Beschäftigung und der zunehmende Einfluss der Finanzmärkte mit deutlicher Verzögerung zwischen 1990 und den frühen 2000er Jahren ein. Während der Wandel im angelsächsischen Raum, auch wenn man England mit hinzunimmt, unter Ronald Reagan und Maggie Thatcher, also das Stichwort der Deindustrialisierung, das sie vorangetrieben hat, voll entbrannt war, passierte in Deutschland bis weit in die 1990er Jahre relativ wenig. Gründe dafür waren eine besondere Struktur der deutschen Wirtschaft, ein industrieller Kern, die sogenannte Deutschland AG. Dies war ein extrem stabiles, eng vernetztes System aus Industrie, Politik und Großbanken sowie der Versicherungen. Die Großbanken wie Deutsche Bank oder die Dresdner Bank oder die Commerzbank spielten eine große Rolle. Da war es so, dass diese sogenannte Deutschland AG, also die Verflechtung der großen Unternehmen mit den Banken, waren ausgerichtet auf langfristige Kredite statt auf die Börse. Während in den angelsächsischen Ländern es nicht ein solches, wie wir es nennen, bankenbasiertes System gab, sondern ein kapitalmarktorientiertes System, auf das die Großunternehmen zurückgriffen, wenn sie dringend für eine Expansion Kredite benötigten.
Ich versuche noch mal eine Stufe zurück in die Begrifflichkeit. Der Begriff Finanzialisierung klingt zunächst wissenschaftlich. Wie würden Sie ihn jemanden erklären, der heute diesen Begriff zum ersten Mal hört?
Ja, ich habe ihn bewusst gewählt. Der Begriff Finanzialisierung oder Financialization, daran merkt man schon, dass er aus dem angelsächsischen Raum kommt, beschreibt, wenn man das versucht zu erklären, einen tiefgreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel mit zunehmender Dominanz des Finanzsektors über die Realwirtschaft, also Produktion und Handel und auch das alltägliche Leben. Windolf, ein deutscher Soziologe, hat schon 2005 davon gesprochen, dass es eine Entwicklung auch in Deutschland gibt vom organisierten, sogenannten rheinischen Kapitalismus zum Finanzmarktkapitalismus. Ich hatte es eben schon kurz erwähnt, früher gab es bei uns dieses bankbasierte System. Die Banken saßen in den Aufsichtsräten von Industrie und großen Dienstleistungsunternehmen und sicherten die Firmen gegen feindliche Übernahmen oder den Druck kurzfristig orientierter Aktionäre ab. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Im Fokus stand der langfristige Erfolg des Unternehmens, nicht der tägliche Aktienkurs. Mhm. Das gilt heute immer noch. Wir sind immer noch ein bankenbasiertes System, aber mit abnehmender Tendenz. Mhm. Oder man kann heute eine Zunahme der Logik und der Bedeutung der Finanzmärkte beobachten, mit einem sehr viel stärkeren Streben nach kurzfristigen Renditen. Deutschland ist davon etwas weniger betroffen als die USA. Und das liegt möglicherweise an sehr großen sogenannten Stiftungsunternehmen. Man denkt gar nicht daran, mhm. dass es eine Stiftung ist, nicht? So wie die Stiftung Berufliche Bildung, mhm. wo wir hier gerade ein Interview machen, mhm. sondern Unternehmen wie Bosch. Bosch mhm. ist eine Stiftung. Mhm. Otto ist eine Stiftung. Im Handel ist es eher bekannt. Mhm. Aldi, Lidl, Rossmann, alles Stiftungen. Und darüber hinaus gibt es viele, viele kleinere Unternehmen, mhm. sogenannte Hidden Champions, die nicht so sehr auf den Kapitalmarkt angewiesen sind. Jedenfalls nicht, dass sie dort unbedingt Kredite aufnehmen müssen. Wenn man fragt, wo spielt das denn eine besondere Rolle, da wird man zunächst natürlich auf diese Unternehmensebene kommen. Die Unternehmensebene mit dem Shareholder Value, mhm. das ist ja ein bekannter Begriff, auch wenn man nicht in der Wissenschaft ist. Der Erfolg eines Unternehmens wird dabei nicht mehr an der Qualität der Produkte oder der Zufriedenheit der Angestellten gemessen, sondern am Aktienkurs mhm. und den Ausschüttungen an die Investoren. Gewinne werden vielfach nicht reinvestiert, sondern für Aktienrückkäufe genutzt, um den Kurs künstlich zu erhöhen. Aber auch die Gesamtwirtschaft ist betroffen. Der Finanzsektor wächst viel schneller als die restliche Wirtschaft. Es entstehen immer komplexere Finanzprodukte, die uns in die Finanzkrise hineingetrieben haben. Die gibt es auch heute, wenn auch sehr viel stärker kontrolliert. Aber es sind diese Derivate, deren Handelsvolumen das weltweite Bruttoinlandsprodukt um ein Vielfaches übersteigt. Mhm. Und natürlich der Alltag. Wir haben Lebensbereiche, die früher vom Finanzmarkt völlig getrennt waren und die jetzt aber seinem Einfluss unterliegen. Ein klassisches Beispiel betrifft uns alle, ist der Wohnungsmarkt. Wohnungsmärkte und Wohnungen werden zunehmend als globale Anlageklasse für Investmentfonds statt als sozialer Lebensraum behandelt, was zu massiven Mietsteigerungen führt. Etwas, was man in Deutschland Land auf Land ab beobachten kann. Mhm. Auch die private Altersvorsorge über Aktien und Fonds ist ein Teil dieser Entwicklung. Darauf kommen wir sicherlich nochmal zu sprechen. Ein anderes, auch wichtiges Thema ist das Gesundheitssystem. Dort gibt es sogenannte Fallpauschalen, nach denen die Krankenhäuser abrechnen. Oder ein Beispiel, was ich etwas vertiefen will, die sogenannten MVZs, die medizinischen Versorgungszentren. Mhm. Wenn man sich vorstellt, nach den Erhebungen der Zahnkassenärztlichen Vereinigung in Deutschland, 1550 zugelassene zahnärztliche MVZs, diese medizinischen Versorgungszentren, bestehen und davon etwa 500 investorengetriebene MVZs sind, die sich in Händen von großen, oft fachfremden Finanzinvestoren befinden, dann kann man sehen, wie selbst in einem Bereich, auf den wir alle angewiesen sind, mhm. die Finanzmärkte eine zunehmende Dominanz erlangen.
Mhm. Ja, also ich bin jetzt auch gerade noch dabei, all die vielen Informationen, die Sie hier darlegen, zu verarbeiten. Wenn wir jetzt einmal tatsächlich einen Schritt weitergehen, es ist sehr komplex. Die Menschen, die gerade auch bei uns im Hause sind, die wir betreuen, sind ja darauf angewiesen, dass die Dinge so irgendwie funktionieren, wie sie eben gedacht sind, und aber eigentlich nicht wissen können, wie das sich im Detail darstellt, wie sich die Finanzmärkte entwickeln. Trotzdem vertrauen, oder sagen wir mal, müssen sie vertrauen, Bankenversicherungen, auch ihre Altersvorsorge. Wie funktioniert das? Wie entsteht Vertrauen, ohne so viel im Detail zu durchblicken?
Ja, zunächst vielleicht die Vorbemerkung dazu, mhm. dass wir alle im Alltag vertrauen müssen. Und wir tun es auch. Wenn wir nicht sicher werden, dass zum Beispiel unser Gehalt, das heute auf ein Bankkonto überwiesen wird, auch morgen dort noch liegt, würden wir all unser Geld unter der Matratze oder unter dem Kopfkissen verstecken. Gesetzliche Regelungen und Institutionen wie die Zentralbanken und Bankenaufsicht sorgen dafür, dass dieses Vertrauen auch gerechtfertigt ist. Das Gleiche gilt für die Altersvorsorge. Blüm war es ja, der gesagt hat, die Renten sind sicher, aber er hat die Höhe nicht genannt.
Ja.
Bei vielen finanziellen Anlagen herrscht jedoch gegenüber den Institutionen von Banken und Versicherungen auch deutliches Misstrauen. Früher, wenn ich wieder an meine Großeltern denke, waren es die Berater, denen die Menschen vertrauten. Trotz weitreichender Verstrickung, zum Beispiel der Deutschen Bank, in fast jeden Bankenskandal im In- und Ausland mit hohen Strafzahlungen und riesigen Einbrüchen beim Aktienkurs, von dem sich die Deutsche Bank immer noch nicht richtig erholt hat, selbst da galt, mein Berater macht das nicht. Also es gab eine Diskrepanz zwischen dem Vertrauen in die Institutionen der Banken und in den Berater. Selbst wenn bekannt wurde, vielleicht nicht so vielen bekannt, dass die Deutsche Bank in der Konzernzentrale Wertpapiere aussortiert hat, weil sie nicht mehr hinreichend ihren Renditeerwartungen entsprachen und sie aber gleichzeitig ihre Kunden unten am Schalter empfohlen haben.
Ja, eine sehr hohe Diskrepanz, muss man schon sagen.
Ja, aber es gibt Institutionen, denen die Deutschen sehr vertrauen. Sie haben vielleicht schon mal den Spruch gehört, nicht alle Deutschen vertrauen auf Gott, aber alle vertrauen der Deutschen Bundesbank. Also nicht der Deutschen Bank, sondern der Bundesbank, der Zentralbank, die jetzt ja ein Teilbereich der Europäischen Zentralbank ist. Hier besteht ein sehr, sehr hohes Vertrauen.
Und ist das Vertrauen berechtigt?
Nach meiner Überzeugung ist das Vertrauen berechtigt. Ich nehme auch regelmäßig teil an Erhebungen, die von der EZB oder der Bundesbank gemacht wird. Und ich differenziere schon sehr zwischen dem Vertrauen in einzelne Banken und Vertrauen in das Handeln der Bundesbank, die ja nicht nur für Deutschland, sondern auch für ganz Europa ein Stabilitätsanker ist.
Ja.
Und in all den Jahren, nach dem Krieg gegründet, in all den Jahren ist Deutschland mit dieser Politik der Bundesbank gut gefahren.
Ja, okay. Ich würde gerne nochmal das Thema Zugang zu Finanzwissen thematisieren. Klar, wenn man jetzt an der Universität studiert und vielleicht auch das Glück hat, bei Ihnen an Vorlesungen teilzunehmen, dann hat man schon einen guten Start dafür. Aber so viele Menschen haben keinen Zugang zu Finanzwissen. Wird denn Finanzwissen für die Zukunft eine Schlüsselkompetenz?
Eindeutig ja. Der Finanzmarkt ist, so kann man das auch in wissenschaftlichen Publikationen lesen, ist hyperkomplex. Oder in der englischen Literatur habe ich den Ausdruck gefunden, wird er auf Englisch gebraucht, der finanzielle Übermensch, der dafür erforderlich sei. Deshalb gehört Wissen und fachliches Wissen unbedingt dazu. Ich will mal versuchen, das ein bisschen zu erläutern, was ich damit meine, was denn Finanzwissen eigentlich für einen Hintergrund haben muss. Also jedermann muss kennen, jeder Mann, jede Frau, was eine Notfall- oder eine sogenannte Liquiditätsreserve ist. Wie viel meines Nettoeinkommens, monatlichen Nettoeinkommens, muss ich eigentlich zurücklegen, damit ich für kleine Unbilden des Lebens gewappnet bin? Und die Faustregel, die es da gibt, heißt, jeder sollte eigentlich mindestens 3 Monats Nettogehälter haben, um eine Autoreparatur zu bezahlen, ohne zur Bank gehen zu müssen und um einen Kredit zu bitten oder der Kühlschrank und die Waschmaschine geht kaputt. Mindestens so wichtig, wenn nicht noch wichtiger, ist meines Erachtens das Zinseszinsprinzip, das im Wesentlichen den Faktor Zeit berücksichtigt. Also wenn ich langfristige Anlagen mache, dann muss ich einmal verstanden haben, wie dieser Zinseszinseffekt, also Zinsen, die ich auf die bereits angesparten Zinsen bekomme, wie sich das auswirkt. Um das einmal sehr plastisch zu machen, gibt es eine Frage danach, wann eigentlich verdoppelt sich mein Anlagevermögen? Also das, was ich auf dem Sparbuch habe oder dem Festgeldkonto oder möglicherweise sogar in Aktien angelegt. Und da gibt es die sogenannte 70er-Regel. Völlig unabhängig vom Vermögen, ist ein mathematisches Konstrukt, was aber, auch wenn es nur eine Faustregel ist, ziemlich genau funktioniert. Man nimmt die Zahl 70, teilt sie durch den Zinssatz und das Ergebnis, was dabei herauskommt, ist die Zahl der Jahre, in denen sich mein Vermögen verdoppelt. Im einfachsten Fall bei 7%, 70 durch 7 sind 10 Jahre. Nur 70, sind 7% eine hohe Verzinsung. Wir nehmen mal 3,5%, 70 durch 3,5%. Und plötzlich sehen wir, dass sich das angesparte Kapital erst in 20 Jahren verdoppelt. Und nun nehmen wir das, was es an Zinssatz auf Sparbüchern gibt, nämlich 0,5%. Und wenn man das rechnet, 70 durch 0,5, dann wird man sehen, dass ich 140 Jahre warten muss, bis sich mein Angespartes verdoppelt hat. Das wird davon, bin ich überzeugt, von uns niemand erleben. Und man darf sich dabei nicht selber in die Tasche lügen. Man muss erst die Inflation abziehen und dann berechnen, wann sich das Kapital verdoppelt. Und die aktuelle Inflation in Deutschland beträgt ca. 3%. Das ist auch der nächste wichtige Punkt. Man muss beim Finanzwissen Informationen über die Inflationsgrundlagen und den Kaufkraftverlust haben. Also, wie wird denn mein Vermögen tatsächlich real verzinst? Ein nächster großer Aspekt ist die Altersvorsorge und die Rentenversicherung. Die jungen Leute haben heute schon ein Auge da drauf, viele jedenfalls, die wissen, dass sie in dieser langen Zeit, in der beispielsweise ein 25-Jähriger für seine Rente arbeitet, das Ergebnis nicht sicher ist. Es wird die Rente geben, aber ich bin überzeugt davon, dass sie ähnlich wie heute eher niedrig sein wird, wenn wir am Rentensystem nicht grundsätzlich etwas ändern. Und noch etwas für die Anlage. Es gibt eine sogenannte Inverse, das heißt umgekehrte Beziehung zwischen Marktzins und dem Kurs bzw. der Rendite bei einer Anleihe. Wenn Marktzinsen steigen, fallen bestehende Anleihekurse. Wenn Marktzinsen fallen, dann steigen sie. Wenn man sagt, Aktien ist mir zu unsicher und ich gehe lieber in Anleihen, dann muss man dieses Prinzip unbedingt verstanden haben. Lassen Sie mich noch ein Wort zu den Schlüsselkompetenzen sagen. Heutzutage werden ja viele Schlüsselkompetenzen verlangt. Die digitale Kompetenz, das ist eine ganz aktuelle Angelegenheit. Jeder soll diese digitale Kompetenz erwerben. Man soll kritisches Denken lernen, die Problemlösungskompetenz. Man soll Kommunikations- und Kollaborationsfähigkeiten haben, also Teamarbeit und Feedback in Teams geben können. Man braucht Medienkompetenz, man braucht kulturelle Kompetenz. Bei dieser Vielzahl an Kompetenzen ist die Schule oft überfordert. Und diese Gegenüberstellung, was? Finanzbildung statt Goethe? Das ist natürlich eine völlig absurde Dichotomie und wird der Angelegenheit überhaupt nicht gerecht. Meine Antwort wäre an die Schule darauf, man kann das wunderbar zum Beispiel mit dem Deutschunterricht verbinden. Man muss eine fächerintegrierte Fragestellung aufwerfen. Manche Schulen, ganz wenige, versuchen sich bereits daran. In Thomas Mann Buddenbrooks beispielsweise kann man hervorragend lesen den Umgang mit Unsicherheit und Risiko über unternehmerische Entscheidungen und sogar über Termingeschäfte. Das war der Aspekt, als der junge Buddenbrook ein Kornfeld auf den Halm schon kaufte, sehr viel Geld, meine 50.000 Goldmark da oder Courantmark dafür gezahlt hat. Und dann brach ein Gewitter los und alles war vernichtet und er war auch sein Geld los. Etwas, was die Buddenbrooks schwer in Bedrängnis gebracht hat. Aber die Lehrer sind oft selber überfordert, weil sie, ja, zum Beispiel jemand, der Germanistik studiert, doch im Regelfall auch über kein finanzielles Grundwissen verfügt. Nee. Und trotzdem wäre nach meiner Überzeugung diese Fächerintegration eine Möglichkeit, um diese Gegenüberstellung Thomas Mann, nee, den wollen wir gar nicht, oder auch Goethe, nie gehört, wir machen lieber Finanzwissen, das wäre in meinen Augen purer Unsinn.
Ich möchte Sie einmal mitnehmen in das Umfeld, in dem wir hier ja vor Ort sind. Die Menschen, die bei uns sind, sind ja in der Regel im Bürgergeldbezug oder bald Grundsicherung ist dann der Begriff. Das heißt, sie haben über keine finanzielle Vorratshaltung, ist ihnen nicht möglich. Und die Frage ist, wie können wir als Bildungsträger trotzdem Finanzwissen aufbereiten, damit sie vielleicht für die Zukunft aufgestellt sind oder mehr verstehen? Finden Sie das passend oder würden Sie sagen, in diesem Setting vielleicht nicht? Also es ist jetzt eine offene Frage.
Und auch die Antwort ist nicht trivial.
Ja.
Trotzdem würde ich Sie darin bestärken, zumindest die Grundlagen dafür auch mit in den Lehrplan zu integrieren, weil das finanzwissenschaftliche Wissen sowas wie eine Zutrittsgrenze oder Zutrittsbarriere zum Finanzmarkt ist. Mhm. Wer es hat, der kann mitspielen und wer es nicht hat, der bleibt draußen. Wissenschaftlich wird das als Financial Literacy bezeichnet. Man kann es übersetzen mit Finanzkompetenz. Und das wirkt wie ein Grenzmechanismus und der hat immense Konsequenzen. Man muss deutlich sehen, dass eine ungleiche Finanzbildung auch ungleiche Chancen erzeugt.
Ja.
Das ist ja generell im Bildungssystem so und gilt natürlich für dieses spezielle Gebiet des Finanzwissens in gleicher Weise. Wissen ermöglicht, geht generell und speziell hier auf unserem Gebiet auch wieder, ermöglicht Teilhabe an den demokratischen Dimensionen von Finanzwissen. Also wie kann ich daran partizipieren? Wie erlerne ich und auch bei Ihren Schülerinnen und Schülern, wie erlerne ich den Umgang mit Unsicherheit und Risiko? Und da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, gibt es sehr starke Prägungen durch die Familie, die nicht immer wirklich zielführend sind. Und das Bildungssystem ist eigentlich gefordert, da einen Gegenpart zu setzen. Auch wenn das, was ich bisher so an Stichworten gesagt habe, vielleicht in diesem Kontext etwas zu aufwendig ist, so sind die Grundlagen meines Erachtens, also beispielsweise, was ist denn das Realvermögen, das eine Dimension ist, die jeder auch hier kennenlernen muss, damit er weiß, wenn er Geld irgendwo liegen lässt oder anspart, selbst unter der Matratze, dass er mit der Inflation an realer Kaufkraft, also das, was er tatsächlich ausgeben kann, verliert.
Ich würde jetzt einmal zu diesem Punkt, den Sie gerade schon benannt haben, die soziale Prägung für oder bei finanziellen Entscheidungen. Also viele Menschen treffen Geldentscheidungen nicht rein rational, sondern sie sind geprägt durch ihre Familie oder persönliche Erfahrungen. Und das Wissen wird ja über Generationen zum Teil weitergegeben, wie man am besten mit Geldanlagen umgehen kann. Vielleicht erläutern Sie das nochmal. Sie haben es ja gerade schon angedeutet.
Ja. Und das, was Sie in Ihrer Frage schon andeuten, das gilt selbst für Menschen, die eine sonst hervorragende Bildung haben, eine Ausbildung haben in anerkannten akademischen Berufen lehren oder arbeiten und deren Finanzwissen sehr stark geprägt ist, nicht durch Bildung oder Ausbildung, sondern durch familiäre Traditionen. Mhm. In der Familie, und dazu habe ich eine eigene Forschung gemacht,
ja,
lernen wir auf Faustregeln, wir nennen es Heuristiken, mhm, zurückzugreifen. Das sind Metaphern oder Glaubenssätze und die werden legitimiert durch das Argument der Erfahrung. Mhm. Es gibt eine Weitergabe an die nächste Generation, wo sie aber auf veränderte Realitäten treffen. Das Setting, wie wir das rausgefunden haben, war so, mit einem Kollege von mir und dieser große Fonds Union Investment,
ja,
der das schwer zu organisierende Setting geschaffen hat, war, dass wir Familien mit Großeltern, Eltern und Kindern interviewt haben, jeweils einzeln. Also, mhm, eine Familie bestehend aus diesen drei, ja, Generationen. Und da kann man merken, dass dieses sogenannte familiäre Rollenverhalten stark ausgeprägt ist. Mhm. Einerseits ist klar geworden, dass Geld eine starke emotionale Aufladung hat.
Ja.
Das heißt, falls einmal in Familien darüber gesprochen wird, so ist es immer gleich, entweder mit einem belehrenden oder aufbrausenden Ton, du hast schon wieder zu viel Geld ausgegeben. Also mit vielen Aspekten, die im Zusammenhang einer Familie mit dem Geld zusammenhängen, mhm, geht es nicht immer, das hatten Sie bereits erwähnt, nicht immer rational zu.
Ja.
Das liegt daran, dass die Kinder Verhaltensmuster von ihren Eltern übernehmen, mhm, erlernen, selbst wenn nicht darüber gesprochen wird. Es ist unglaublich, wie schon kleine Kinder Verhaltensweisen ihrer Eltern übernehmen, und zwar unbewusst, mhm, und sie sozusagen tief in sich bewahren, weil für kleine Kinder natürlich dieses Rollenverhalten der Eltern das erstmal ist, woran sie sich orientieren. In diesen Familieninterviews, die wir durchgeführt haben, kam vielfach raus, ich zitiere mal eine Tochter, die zu ihrer Mutter sagte, ich wusste gar nicht, dass wir uns so ähnlich sind. Mhm. Geldthemen sind zwar kein expliziter, also kein ausdrücklicher Bestandteil der familiären Erziehung, aber sie spielen durch das übernommene Verhalten der Kinder eine starke Rolle. Mhm. Wenn man fragt, was da eigentlich passiert und will das sozusagen auf einen von der einzelnen Familie losgelösten Zusammenhang bringen, dann ist es so, dass in den Familien gelernt wird, wie man etwa richtig mit Geld umgeht. Das ist sozusagen eine familiäre Norm, mhm, an denen sich die Kinder orientieren. Das kann verschwenderisch sein, das kann sparsam sein, das kann sogar knickrig sein. All das gab es in diesen Familiensettings. Und das Überraschende ist, dass innerhalb dieser drei Generationen ganz ähnliche Muster erkennbar waren. Die Familien waren natürlich alle unterschiedlich, mhm, aber verschiedene Möglichkeiten, mit dem Geld umzugehen, haben sich in der einzelnen Familie immer fortgesetzt. Und zwar, wie wir wissen, von oder gelernt haben, ohne nennenswerte Brüche von Generation zu Generation. Mhm. Allerdings, tradiertes und, wie wir sagen, Kontext, also im Zusammenhang früherer Erfahrungen gebildeten Wissens, kann auch zu finanziellen Fehlentscheidungen führen. Oma hat beispielsweise oft gesagt, spare, mhm, dann hast du in der Not. Mhm. Oder aber auch solche Bilder, Aktien sind nur etwas für Zocker. Mhm. Oma hatte natürlich eine völlig andere Erfahrung.
Ja.
Ich entsinne mich noch, als ich als kleiner Junge neben meiner Großmutter ging und sie erzählte, oh, die große Inflation, das, mhm, war ganz furchtbar. Alles wurde viel, viel teurer. Ich habe nichts verstanden, mhm, aber ich wusste, dieses Wort Inflation ist etwas, wovor ich mich hüten muss. Das ist etwas Böses, Unangenehmes. Mhm. Und damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Das erklärt übrigens diese starke Risikoaversion. Also das Verhalten der Deutschen etwa im Unterschied zu den Amerikanern im Umgang mit Geld, im Umgang mit Finanzmärkten, mit Aktienmärkten. In Deutschland ist man eher, ja, dieses schöne Beispiel der schwäbischen Hausfrau, die es nicht nur in Schwaben gibt, sondern die sich über die lange, lange Zeit der Entwicklung über ganz Deutschland ausgedehnt hat.
Ich würde gerne einmal dazu anmerken, dass mir diese Befragung der Familien in drei Generationen, wie Sie es gerade dargestellt haben, das finde ich sehr beeindruckend, auch weil Sie sagen, vieles wird unbewusst weitergegeben. Mhm. Die aktive Problematisierung oder einfach auch nur Diskussion um Finanzen, um Geld, um Geldanlagen findet wahrscheinlich gar nicht so oft statt und wird irgendwie vermieden. Oder wie würden Sie das sehen?
Ja, unserem Gespräch ging ja auch ein Vortrag mit Diskussion voraus. Mhm. Und es hat mich besonders gefreut, dass eine junge Frau sagte, ja, Sie haben recht, genauso ist das bei mir. Ich weiß zwar, dass es andere Wege gibt, aber ich habe das so gelernt. Ich fühle mich unsicher, wenn ich mich auf dieses Gebiet von Anleihen oder Finanzwissen oder überhaupt bei einem Gespräch mit einem Bankberater begeben würde. Mhm. Das alles ist für mich nicht durchschaubar. Und genau das haben wir auch erlebt. Und wenn man versucht, das auf eine sozusagen übergeordnete Sichtweise zu bringen, dann ist es so, dass in den Familien vermittelt wird, dass Erwartungen an eine Rendite, also an eine möglichst hohe Verzinsung der Sparleistungen gegenüber einem gesellschaftlich oder in der Familie erlernten und allgemein akzeptierten Verhaltensmuster einer sehr risikoaversen Geldanlage zurück. Mhm. Das heißt, in Deutschland, und das erklärt auch dieses Verhalten, wenn man das von oben aus der Sicht der Bundesbank betrachtet, dass von den etwa 10 Billionen Euro an Geldvermögen, die die Deutschen angespart haben, 40% auf Sparkonten liegen und im Augenblick, wie Sie wissen, nur mit 0,5% verzinst werden. Und ich erinnere nochmal daran, Sie brauchen 140 Jahre, bis sich zum Beispiel aus 5.000 Euro 10.000 Euro entwickelt haben. Das heißt, dieses Anlageverhalten ist nicht rational. Die haben danach vorhin schon einmal gefragt, sondern es ist emotional bestimmt. Es wird bestimmt dadurch, dass es kein weiterführendes Wissen darüber gibt, dass die Familien ein Ratgeber sind, aber nicht immer ein guter Ratgeber. Mhm. Damit es nicht falsch verstanden wird. Es gibt auch Ausreißer. Es gab in unseren Gesprächen beispielsweise zwei junge Leute, die gesagt haben, ich habe es bei meinen Eltern nie verstanden, warum sie das Geld, was sie haben, bei der Bank, die hatten es sogar auf dem laufenden Konto liegen, also mit 0% Verzinsung, warum sie das machen. Ich lege das, mein Taschengeld, was ich habe, anders an. Die hatten zum Beispiel schon Festgeld und damit war die Verzinsung schon 6-mal so hoch, wie das bei den Eltern der Fall gewesen ist. Zusammenfassend, die Familien vererben. Wir haben das sogenannte Vererbung des Umganges mit Geld genannt. Und die, eigentlich sind die Bildungsinstitutionen aufgerufen, zu hinterfragen, was habt ihr da eigentlich gelernt und ist das, was in der Generation der Großeltern noch richtig gewesen ist, ist das eigentlich in unserer Zeit heute noch adäquat?
Ich würde gerne jetzt einmal, weil es ein sehr komplexes Thema ja ist, auf die letzte Frage schauen. Und zwar, welche Erkenntnis möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, wenn Sie künftig Nachrichten über Börsen, Banken und Altersvorsorge hören?
Also, die Antwort ist eigentlich sehr klar.
Ja.
Der Finanzmarkt wird in Zukunft eine exorbitant große Rolle spielen, wenn wir einmal daran denken, dass die Dekarbonisierung ins Haus steht. schon gegenwärtig und auch die digitale Transformation. Beides sind Aspekte, die, wenn man sie gesamtwirtschaftlich betrachtet, immens viel Kapital erfordern. Mhm. Und der Ratschlag an die, die jünger sind oder ins Berufsleben eintreten oder sich auf ein anderes berufliches Leben vorbereiten, ist, wenn sie Nachrichten hören oder sehen, die sich mit den Finanzmärkten befassen, nicht einfach auszuschalten, nicht einfach wegzuhören, weil sie damit zu denen gehören, die ihr Geld ohne Verzinsung möglicherweise ein Leben lang auf Bankkonten liegen haben, selbst wenn es wenig ist. So ist doch eine Verzinsung, die zum Beispiel bei Festgeld besser noch,
ja,
bei Aktien oder Anleihen etwas, was die Menschen, auch junge Menschen, partizipieren lässt am Wirtschaftswachstum. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Rieseninvestitionen, die volkswirtschaftlich anstehen mit Dekarbonisierung und der digitalen Transformation, dass die nicht alle vom Staat bezahlt werden können. Es wäre also sinnvoll, wenn auch die Privaten sich an solchen Finanzierungserfordernissen beteiligen. Man kann das tun durch Aktien, man kann beispielsweise grüne Aktien erwerben. Man hat eine Entscheidungsmöglichkeit darüber, dass man nur nach ethischen Prinzipien vorgeht. Mhm. Wenn man das Geld aber auf dem laufenden Konto, auf dem Girokonto bei der Bank hat, so wie 40% des Gesamtvermögens, dann entscheiden andere darüber, nämlich die Banken, was mit diesem Geld geschieht. Mhm. Und weder ethische noch grüne oder den eigenen Vorlieben angepasste Vorhaben können damit finanziert werden.
Mhm. Gut, ich würde es gerne an der Stelle tatsächlich auch so stehen lassen, weil es, wie gesagt, so ein sehr umfangreiches Thema ist. Und viele Menschen, die jetzt bei uns zum Beispiel in den Kursen sind, haben ja nicht diese 3 Monatsgehälter als Reserve, die sie ja als Mindestanlage sozusagen empfohlen haben, um für Notfälle gewappnet zu sein. Sondern das, was wir den Menschen mitgeben können, ist natürlich Finanzwissen für die Zukunft, für den nächsten Job und für die Möglichkeiten, vielleicht auch langfristig dann besser sorgen zu können. Ich würde Ihnen jetzt gerne auch nochmal sozusagen einen Schlusssatz übergeben wollen und freue mich, wenn Sie nochmal etwas, was Ihnen vielleicht am Herzen ist, was wir jetzt noch nicht benannt haben, sagen.
Benannt haben wir, glaube ich, schon einen riesigen Korb. Und ich kann verstehen, dass das nicht alles bei Ihnen im Lehrplan integriert ist. Mhm. Aber ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, wenn es Ihnen gelingen würde, so eine Vorstellung einer finanziellen Grundbildung in den Lehrplan zu integrieren. Mhm. Das muss nicht extra auf dem Stundenplan stehen. Heute befassen wir uns mit Banken und Versicherungen. Mhm. Aber selbst wenn die Menschen, die bei Ihnen eine Aus- oder Fortbildung erfahren, lernen, dass sie über das Rentensystem und das Sozialversicherungssystem Teil auch dieses Finanzmarktes sind, wenn auch ein ganz kleiner, wie wir alle, dann ist es notwendig, diese Grundlagen tatsächlich zu kennen. Also beispielsweise, was ist der Generationenvertrag? Mhm. Warum ist die Diskussion um die Renten im Augenblick so schwierig? Mhm. Warum macht das Gesundheitssystem uns in der Finanzierung so große Probleme? Und wie kommt es dazu, dass man nun ausgerechnet in der Pflegeversicherung sparen will? Gibt es da nicht andere Alternativen? Ich glaube, das sind Fragen, mit denen auch Ihre Schülerschaft sich auseinandersetzen sollte, wenn auch natürlich nicht auf dem wissenschaftlichen Niveau, wie wir das in der Universität machen oder wie man das in einem Gymnasium machen kann. Aber diese Grundlagen meines Erachtens sollten gelegt werden.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcastes gekommen. Herr Professor Dr. von Lüde, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Vielen Dank für Ihre spannenden Einblicke in die Welt der Finanzmärkte, für die verständlichen Erklärungen komplexer Zusammenhänge und für die wertvollen Impulse, die Sie uns heute mitgegeben haben.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und vielleicht haben Sie Spaß und Freude beim Zuhören.
Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie viele neue Perspektiven und Denkanstöße aus diesem Gespräch mitnehmen konnten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und auch bei der nächsten Ausgabe wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie neugierig und machen Sie es gut.